Ja, wir möchten in Lukas Evangelium weiterfahren. Wir haben das letzte Mal diese ersten drei Gleichnisse angeschaut im Kapitel 5. Ich möchte nur noch einmal darauf zurückkommen, weil es so wichtig ist, weil es nämlich genau mit diesem Wissen weitergeht jetzt im Kapitel 6, nämlich mit der Tatsache, dass etwas ganz Neues gekommen ist. Wir haben gehört vom neuen Kleid, vom neuen Wein und wie man das nicht vermischen darf und dass das einen Zusammenhang hat mit dem neuen Zeitalter, auch mit der neuen Erscheinungsform des Reiches Gottes. Wir haben gehört, wie, wenn wir die Bibel lesen, dass wir, man kann sicher das auch anders einteilen, aber man kann 5 verschiedene Formen des Reiches Gottes sehen aus der Schrift und die muss man unterscheiden. Und wenn man sie nicht unterscheidet, dann entstehen sofort falsche Lehrgebäude, wenn man nicht richtig die Schrift schneidet, wie uns Paulus das sagt. Das möchte ich kurz wiederholen. Wir haben das ewige, universelle Königreich Gottes, wo er der alleinige Herr und Herrscher ist und alles ist ihm untertan. Das ist das, was von Ewigkeit zurück und in alle Ewigkeit sein wird. Und wir haben dann auch das gesehen, dann hatten wir das theokratische Königreich. Damit ist gemeint die Zeit, wo der Herr wirklich der Herrscher über sein irdisches, auserwähltes Volk Israel war. Das begann mit der Berufung aus Ägypten heraus, wo der Herr Jahwe, der Gott Israels, auch einen Mittler eingesetzt hat, Mose. Und von da an ging das weiter mit Josua, den Richtern, den Königen. Da war Gott der eigentliche Leiter des Volkes, wie auch immer die Könige versagten. Aber er regierte, er ganz direkt griff ein in die Wege seines Volkes. Und das kam zum Ende mit der Verbrennung des Tempels und richtig zur Seite gesetzt, sich zurückgezogen vom Volk, wissen wir, wie hat sich Gott, als sie seinen Messias ablehnten. Aber nur vorübergehend, auch das wissen wir. Es kommt das messianische Königreich, von dem der größte Teil der Prophetien dieser herrlichen Propheten im Alten Testament spricht. Vom messianischen Reich, wo wortwörtlich der Messias, der König aller Könige, Herr aller Herren, auf dieser Erde regieren wird, auf dem Thron Davids. Aber das ist zukünftig, das ist noch nicht jetzt. Wenn man das nicht unterscheidet und meint, das sei jetzt, und wir seien Teil schon vom messianischen Reich, und er brauche uns, um das Reich aufzubauen. Und es werde immer besser und immer größer und die Welt immer christlicher. Ah, da kommt man auf falsche Irrwege. Und dann die 2 letzten Erscheinungsformen. Eigentlich die wichtigste ist die des geistlichen Königreiches. Das meint, ohne dass wir den König sehen, ohne dass wir ihn je gesehen haben mit unseren Augen, er regiert in unseren Herzen, in den Herzen der Gläubigen. Und das ist unabhängig von der Zeit auf dieser Erde. Das war schon bei Abraham so. Der gläubige Abraham, Vorbild des Glaubens, Gott regierte in seinem Herzen. Dort war das geistliche Königreich Gottes realisiert in einem Herzen Abrahams. Und genauso ist es realisiert in den Herzen der Kinder Gottes in unserer Heilszeit. Er ist der uneingeschränkte Herrscher in unseren Herzen. Und dann das letzte diese ganz spezielle Erscheinungsform, das ist jetzt wieder unsere Zeit, unser Zeitalter. Das Reich Gottes als Geheimnis oder das verborgene Reich. Was die Menschen nicht wirklich fassen können, für uns ist es kein Geheimnis. Der Herr hat gesagt, ihr aber sollt wissen die Geheimnisse Gottes. Ihr sollt die Gleichnisse verstehen. Und um diese Auseinandersetzung geht es ja hier auch mit diesen Gleichnissen, auch mit dem, was wir jetzt lesen werden über den Sabbat. Wo wir realisieren müssen, es ist ein Neues gekommen, ein Einschub in die Geschichte Gottes mit seinem alttestamentlichen Volk. Ein Einschub. Und das ist, dass der Sohn Gottes durch sein eigenes Blut sich ein Volk aus allen Völkern und Heiden und Nationen, auch aus Israel, heraus erkauft hat, erlöst hat. Das neue Volk Gottes ist ganz anders als das alttestamentliche Volk. Das Neue ist ein himmlisches Volk. Es sind Himmelsbürger und nicht mehr Erdenbürger. Dieses neue Volk ist total anders als das alttestamentliche. Es legt alle seine Rechte auf der Erde und auf das Irdische ab. Williglich trage ich Schande und Hohn, haben wir eben gesungen. Genau das ist es. Völlig anders als im alttestamentlichen Volk. Nein, Ehre und Reichtum dem, der Gottes Willen tut, hier auf dieser Erde. Nicht so bei uns. Williglich tragen wir Schande und Hohn. Völlig neu, nicht bekannt vorher, so etwas. Dieser Aspekt dieses verborgenen Reiches hat jetzt nichts mehr mit der Erde zu tun, mit dem Irdischen. Und diese Form des Reiches Gottes, wie ist die entstanden? Sie ist entstanden aus dem direkten Wirken des Messias auf dieser Erde, in dieser kurzen Zeit. Er hatte so wenig Zeit. Aber was hat er getan? Er war der Sämann und er hat gesät. Mit beiden Händen hat er sein Wort ausgesät auf diese Erde. Und wir wissen, wie unterschiedlich mit diesem Saatgut umgegangen wurde. Schon nur das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld drückt das so wichtig und so wunderbar aus. Und in den Herzen der Glaubenden, da hat es sich im Verborgenen entfaltet und hat sie zu Himmelsbürger gemacht, diese Saat des Herrn. Doch noch viel mehr hat es Dinge verändert, auch im Rest der alle Zuhörer, die es hörten, der Nichtglaubenden. Auch sie haben die Saat des Evangeliums aufgenommen, gehört. Paulus sagt bereits den Kolossen, in seiner Zeit bereits sagt er, das Evangelium ist der ganzen Schöpfung verkündigt worden. Versteht ihr? Wir warten nicht darauf. Das ist nicht das Kriterium, Jesus könne erst wiederkommen, bis heute der hinterletzte Eingeborene das Evangelium gehört habe. Das ist nicht schriftgemäß. Die Schrift sagt, die ganze Schöpfung ist das Evangelium gehört worden. Es kommt eine Zeit, wenn der Herr die Gemeinde entrückt hat, die Trübsalzeit, eine Zeit des Evangeliums, wo drei Zeugen drei Gruppen, das haben wir auch schon angeschaut, das Evangelium verkünden werden. Und da wird jeder, der Hinterste, in dieser Zeit dann das Evangelium hören. Und dann wird was kommen? Das Ende. Matthäus 24. Aber es ist nicht unsere Zeit. Es steht nichts im Wege, dass der Herr Jesus heute kommen könnte, heute uns rufen könnte. Denn das Evangelium ist der ganzen Schöpfung verkündigt. Kolosser 1, Vers 6 und Vers 23 sagen das. Aber all diese Menschen, die nicht glaubten, sie konnten nichts damit anfangen. Eben, wenn wir an das Gleichnis vom Seemann denken. Oder aber, das wäre ja noch besser gewesen, wenn sie einfach nichts damit angefangen hätten. Aber was haben sie getan? Diese Saat, diese himmlische Saat, wurde in den Händen von Sünden dramatisch verdorben. Aufs Dramatischste verdorben und verdreht. Das sagt uns das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig. Und es durchsäuerte mit seiner Falschheit die ganze Erde. Und heute sind wir im Endstadium des entarteten Senfbaumes. Im Endstadium dieses Christentums. Mit was ist es angefüllt? Das Christentum. Mit Dämonen. Mit Dämonen. Mit den Vögeln, die darin nisten. Und das hat der Herr Jesus vorausgesagt. Kaum wäre er auf der Erde, kaum würde er seinen Dienst beginnen. Wir müssen nicht aufschlagen, ich lese nur diesen Vers vor, Matthäus 11, Vers 12. Kaum käme Johannes als sein Vorläufer, würde genau das passieren. Die Verdrehung der göttlichen Saat. Da sagt er, aber von den Tagen Johannes des Täufers an, bis jetzt, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Oder anders übersetzt, die Gewalt und Gewalttuende reißen es an sich. Das hat damals begonnen, wurde weitergeführt. Und dem Evangelium wurde Gewalt angetan, verdreht. Es wurde aufgebauscht zu diesem heidnischen Götzendienst, der sich Katholizismus nennt. Und so weiter. Wir müssen diese Dinge richtig verstehen, was Reich Gottes ist, in welcher Zeit wir leben. Und der Herr Jesus gibt ja so genaue Anweisungen, dass wie die Himmelsbürger jetzt in dieser verdrehten Zeit leben sollen. Wie sollen wir denn leben? Gleich wie er gelebt hat. Wir sollen ihm, dem Meister, folgen. Die gleichen Wege gehen, die er gegangen ist. Das heißt, alle unsere Rechte hier auf dieser Erde bereit sein abzulegen. Uns selbst verleugnen. Unser Kreuz täglich auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Das ist der Lebensstil, wenn wir wiedergeboren sind und in der Zeit der Gnade auf dieser Erde leben. Das ist die Erscheinungsform des Reiches Gottes, die echte Erscheinungsform in dieser Zeit. Ihn in unserem Herzen, im Glauben schauen wir auf ihn, ohne ihn je gesehen zu haben, lieben wir ihn von ganzem Herzen. Und unser Herr erwartet von seinen Jüngern, dass sie in der Kurzheit ihres Lebens ihm nachfolgen, alles Irdische niederlegen. Mehrfach, schon nur im Lukas-Evangelium, sagt er das. Kapitel 14 zum Beispiel. Wer nicht hasst seinen Vater, seine Mutter und so weiter. Wir wissen, dass er nicht den Hass meint, wie wir ihn verstehen, sondern er meint, wer mehr liebt, Doppelpunkt, das Folgende, als er mich liebt. Der ist nicht ein wahrer Jünger. Zeichen einer wahren Jüngerschaft zählt er uns immer wieder auf. Und wer nicht alles, was er hat in dieser Welt, niederlegt, der kann nicht mein Jünger sein. Und da meint er nicht in erster Linie, dass wir alles, was wir haben, niederlegen und quasi nackt in dieser Welt leben sollen. Nein, er meint unsere irdischen Rechte. Wisst ihr, wir haben doch alle eine Würde. Wir haben doch alle, viele von uns sind doch so intelligent. Und wir haben doch das Recht, einen uns entsprechenden Beruf auszuüben, der unserer Können, unserer Intelligenz entspricht. Wir haben doch das Recht, in dieser Welt auch für das geachtet zu sein, was wir sind und können. Nein, du hast dieses Recht nicht mehr. Nein. Zuerst kommt er. Zuerst kommt der Dienst für den Herrn. Zuerst kommt, dass du dein Kreuz trägst. Und was ist das Kreuz? Es ist die Verurteilung von dieser Welt. Sie wird uns nur verurteilen, das System dieser Welt, wenn wir Christus gemäß wandern. Nur verurteilen. Wahrhaft ein bemerkenswertes Reich, dieses jetzige. Wir fallen auf die Angebote Satans herein, weil wir die Lehre vom Reich Gottes der jetzigen Heilszeit nicht wirklich gut genug kennen. Sie wird auch kaum mehr gepredigt. Fast nur noch verkürzt und auf die positiven Dinge des irdischen Lebens betont, auf die angenehmen Seiten. Wisst ihr, ich habe einen Wunsch für dieses Jubiläumsjahr, in Anführungszeichen, wo alle Welt die Reformatoren glorifiziert. Ich habe einen Wunsch, dass wir alle die Zeugnisse der echten Gläubigen zur damaligen Zeit, dass wir uns wenigstens die Mühe machen würden, ein solches Zeugnis zu lesen, aktiv, selber. Und ich kann euch sehr das Zeugnis von Michael Sattler empfehlen. Und diese Brüder damals, was sie für eine geistlich scharfe Warnung hatten über genau diese Tatsache des Reiches im Herzen, aber in dieser Heißzeit. Das bedeutet, wir sind total verworfen von dieser Welt. Und sie haben das mit den 7 Grundsätzen festgehalten. Das Schleitheimer Bekenntnis. Das ist so wichtig. Und wenige Tage, wenige Wochen später wurde Michael Sattler auf die grausamste Weise auseinandergerissen. Und die geistliche Behörde, die Reformatoren im Hintergrund, haben sich überlegt, was können wir besonders Grausames tun? Diesem Anabaptista. Und zum Schluss muss er zu Staub zerfallen sein. Aber das taten sie erst, als er massiv gelitten hat. Aber er blieb fest. Er hielt fest am Weg des Herrn Jesus. An der Tatsache, dass er verworfen ist in dieser Welt, aber eine Zukunft hat im Himmel. Und auch seine liebe Frau, die Margarete, sie blieb fest. Sie musste schauen. Und wenige Tage später wurde sie ertränkt. Versteht ihr, wenn wir heute wenigstens das, was wir noch lesen können, darüber lesen würden, ist das nicht das Wenigste, was wir tun können? Ja, ich möchte jetzt weiterfahren im Kapitel 6. Wie gesagt, es hat einen ganz direkten Zusammenhang mit dem, was der Herr Jesus hier aufrollt, vom Neuen. Er fährt weiter über das neue Zeitalter zu lehren. Und zwar jetzt anhand eines ganz konkreten Beispiels. Der Sabbat. Der Sabbat. Was ja den Juden, den religiösen Juden, so besonders wichtig war. Wenn wir an die schier unzähligen Zusatzregeln und Zusatzgeboten denken, die sie auch zum Sabbat gemacht hatten. Dieter hat uns ja vor einiger Zeit so eindrücklich über all die vielen Zusatzgebote berichtet. Und genau dieser Sabbat, wie Gott ihn seinem Volk gegeben hat, geboten hat, dieser Sabbat gehört zu diesem großen Kapitel alter Wein. Alter Wein. Nicht neuer. Alter Wein. Ich lese Lukas 6, Vers 1 bis 11. Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger streiften Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr das, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stelle dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen, ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsum ansah, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Ja, am zweiten Sabbat nach dem ersten passierte hier diese erste Begebenheit. Gemeint ist wohl der zweite Sabbat nach Pessach, nach dem Passafest. Passa war ja immer am 14. Nisan. Und Nisan ist der erste Monat des Jahres im jüdischen religiösen Kalender. Bei uns entspricht das irgendwo März, April von der Jahreszeit her. Und dieser zweite Sabbat, also zwei Wochen nach Passa, da liegen wir dann ungefähr irgendwo erste Hälfte April, war das also. Und in Israel war die Weizen- und Gerstenernte in April und Mai. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so. In dem, was die Jünger hier taten, verstießen sie gegen das göttliche Sabbatgebot? Nein, in keiner Weise übrigens, in keiner Weise. Sie waren hungrig. Der Parallelbericht aus Matthäus formuliert das ganz klar. Und die Jünger waren hungrig und nahmen von dem Weizen und aßen. Was sie taten, war vom Gesetz her erlaubt. 5. Mose 23, wenn es jemand nachlesen will, 25 und 26. Wenn du durch den Weinberg deines Nächsten gehst, oder wenn du durch das Feld, Weizenfeld deines Nächsten gehst, dann darfst du mit deiner Hand dich bedienen, so viel du willst. Steht dort. Herrlich, herrlich. Puh, das würden wahrscheinlich die heutigen Bauern nicht ganz so sehen. Solange man nicht dazu ein Instrument brauchte, eine Sichel oder ein Gefäß nahm, um da einzupacken und davonzutragen. Aber so viel du essen kannst mit deiner Hand, darfst du nehmen, dich bedienen. Gesetz Gottes. Die Jünger verstießen gegen kein Gesetz Gottes. Und nirgends sagt das Gesetz dann, wer so etwas tut, mit der Hand nimmt, zerreibt und isst, dass das irgendwie Ernte- oder Drescharbeit wäre, welche natürlich am Sabbat nicht erlaubt wäre. Das sagt die Schrift nirgends. Ich lese weiter noch einmal Vers 3 bis 5. Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester. Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Der Herr Jesus bringt jetzt einen Aspekt, um ihnen zu zeigen, auch wenn das, was die Jünger taten, in keiner Weise gegen das Gebot verstieß, so dürften sie sogar tun, was offenbar gegen ein Verstoß, gegen Gesetz verstoßen würde. Denn selbst wenn es vom Gesetz her nicht erlaubt gewesen wäre, sagt er ihnen, Barmherzigkeit kommt vor dem Gesetz, vor dem Ritualgesetz. Der Mensch ist nicht geschaffen für den Sabbat, sondern der Sabbat für den Menschen. Im Matthäus 12, Vers 7, im Abschnitt über die 7 oder 8 oder 9 steht das, wir lesen das nachher noch kurz. Und jetzt nimmt er hier dieses Beispiel von David. Das können wir lesen, diese dramatische Geschichte. 1. Samuel, den Kapitel 19 bis 21, wo wir hören, wie David von Saul, wie massiv er verfolgt wurde. Saul suchte David zu töten mit allen Mitteln, egal wie. Sein Zorn, seine Bosheit war derart groß. Es war ihm jedes Mittel recht, David zu lynchen, wie es nur irgendwie ging. Und David, dieser junge Mann, wie er war damals noch, befand sich nur noch auf der Flucht. Und hinter jeder Ecke musste er rechnen, dass ihm jemand auflauert und tötet. Über lange Zeit. Wisst ihr, was das in einem Herzen bewirkt? Welche Standhaftigkeit dieses jungen Mannes im Vertrauen auf seinen Gott. Massiv verfolgt war der David von Saul. Und er platziert überall Spitzel, um ihn zu erwischen. Und warum gelang es ihm nicht? Gott hat vorgesorgt mit dieser herrlichen Freundschaft zu Jonathan. Ohne Jonathan wäre David mit Sicherheit dem Saul ins Netz gegangen. Und so, auch da suchte er Zuflucht in Nob. Das ist ganz nahe von Gibea, so ein Dreieck, Jerusalem, Gibea, Nob. Ganz nahe beieinander. Beim Priester Achimelech. Und er und seine Begleiter, sie hatten kein Essen. Sie waren auf der Flucht. Sie hatten Hunger. Sie waren sogar ohne Waffen. Und Achimelech sagte ihnen, oh, ich habe nur heiliges Brot. Nämlich die Schaubrote, das, was übrig war von ihnen. Ein Teil wurde als Feueropfer dem Herrn verbrannt, als lieblicher Geruch. Und den Rest dieser zwei Schichten, je sechs Brote aufeinander, war für die Priester bestimmt. Und nur das war es übrig. Und niemand als die Priester durften es essen. Wehe! Eine Seele aus dem Volk würde sie essen, sie müsste getötet werden. Und er hat nur die Schaubrote. Und David, im Vertrauen auf seinen Gott, nimmt davon und isst und gibt seinen Begleitern. Versteht ihr? Barmherzigkeit ist größer als Opfer. Barmherzigkeit und auch Gehorsam ist größer als Opfer. Und Achimelech gab es ihm und auch das Schwert. Wem hat das Schwert gehört, das David mitgenommen hat dort? Goliath. Goliath war ein Riesending. Aber da war ein Knecht Sauls, ein Spitzel, der Doeg. Und er hat das alles gehört, ging zu Saul, verriet den Achimelech. Und Saul veranlasste, dass Doeg 85 Männer niedermetzelte. Verstehen wir die Bosheit, die Zorn Sauls, alles wegen seinem Zorn auf David. Lesen wir doch kurz Matthäus 12, der Parallelbericht. Matthäus 12, Vers 5 bis 8. Genau gleich führt der Herr dieses Beispiel an, der Schaubrote, und dann im Vers 5. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Wie meint er das? Ja, natürlich, auch am Sabbat mussten die Priester opfern. Das Räucheropfer, das Feueropfer am Morgen, zwei fleckenlose Lämmer am Abend wieder opfern. Das gab viel Arbeit. Sie brachen doch den Sabbat damit. Nein, oder doch. Aber Gottes Wille ist höher als das Sabbatgebot. der Herr ist Herr auch über den Sabbat. Dann Vers 6, ich sage euch aber, hier ist einer, und damit meint er sich selbst, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Christus ist der wahre Tempel. Größer, so viel größer als der irdische, der damals noch stand. Er ist Gott. Jesus Christus ist der ewige Gott. Er ist das einzig wahre, Gott wohlgefällige Opferlamm. Und so können wir auch sagen, der Herr Jesus ist der Sabbat Gottes. Er ist die Erfüllung von dem, was in dem Sabbatgebot nur bildhaft erst dargestellt wurde. Wir kommen später noch darauf, nicht heute reicht es nicht mehr. Aber von ihm kommt der neue Wein. Von ihm. Vers 6 und 7, es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte, und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Der Herr Jesus ließ sich nicht einschüchtern von diesen Leuten, dass er am Sabbat plötzlich nicht mehr den Willen seines Vaters getan hätte. Da ist also dieser Mensch in der Synagoge mit einer verdorrten Hand. Wir wissen nicht genau, was das Problem war. War es kongenital, also angeboren, das gibt es, eine fehlerhafte Ausbildung einer Extremität, oder war es ein Unfall mit einer Nervenschädigung, Verkrüppelung der Muskulatur oder irgendein Morbus Sudeck oder so nach einem Bruch, wo die ganzen Strukturen auch wie absterben? Wir wissen es nicht. Eine verdorrte rechte Hand. Nur Lukas erwähnt übrigens, dass es rechts war. Und da steht jetzt, die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf. Wir können uns gut vorstellen, dass sie sogar selber dafür gesorgt hatten, dass im Fall dann ein Invalider in der Synagoge sein werde, wenn Jesus kommt, um ihn herauszufordern, zum Heilen, diese bösartigen Leute. Welche Bosheit und Verdorbenheit und alles noch mit einer religiösen Fassade, das ist so schlimm. Grenzenlose Bosheit am Sabbat. Denken wir kurz zurück an die Bosheit Sauls gegenüber David. Das macht David so groß in meinen Augen. Wie durfte er den Herrn Jesus schon vorschatten mit seinem Leben? Was dagegen tat der Herr Jesus an einem Sabbat? Viele seiner Heilungen, lesen wir auch im Johannesevangelium, geschahen genau am Sabbat. Er tat vom Abend bis zum Abend des Sabbats was? Nur Gutes. Nur Gutes tat der Herr. Da steht dann in Vers 8, er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, stehe auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Er aber kannte ihre Gedanken. Bei der ersten Tempelreinigung im Johannesevangelium lesen wir dasselbe, dass dort steht, er aber kannte alle. Wow. Er kannte, er wusste, was in jedem Menschen war. Und jetzt lese ich noch kurz, müsst auch wieder nicht aufschlagen, ein Vers in 1. Chronike 28, Vers 9, aber das ist wichtig in diesem Zusammenhang. 28, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Der Herr, der allmächtige Gott. Und hier steht vom Herrn Jesus, er kannte sie alle. Er kannte ihre Gedanken. Ergo, wer ist denn der? Jesus Christus. Der ewige Gott. Selber. Er kann nur der ewige Gott sein. Der Herr Jesus kennt auch deine und meine Gedanken. Sogar von Ferne, heißt es. Das heißt, es ist ihm nichts verborgen. Auch das Tiefste in unserem Herzen ist ihm offenbar. Und ich möchte einfach diese Stelle trotzdem noch lesen, weil es so wichtig ist im Hebräerbrief, dass wir wieder etwas besser verstehen, was wir für einen Heiland haben. Hebräer 4, ab Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt, vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Aber jetzt geht es weiter. Sollte uns das irgendwie Sorgen, Angst machen, dass er alles sieht und dass wir Rechenschaft geben werden? Nicht, wenn wir jetzt weiterlesen. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist derjenige, vor dessen Augen alles offenbar ist, bei dir und bei mir. Das Allerbeste, was wir tun können, ist, ihm unser Herz voll zu öffnen, auszuliefern, mit allen seinen Nöten. Behalte doch nichts zurück. Das ist das Dümmste, was wir machen können. Ihm alles ausliefern. Diesem Heiland, diesem Hohepriester. Und dann merken wir, wie herrlich ist es, zu wissen, dass er alles weiß. Er kennt mein tiefstes Innerstes. Er kennt jeden meiner Gedanken. Er ist mein Hirte, mein Heiland, mein Fürsprecher. Er kennt auch meine tiefsten Wünsche. Meine unerfüllten Wünsche vielleicht. Und es ist nicht so, dass er, gerade weil es meine tiefsten Wünsche sind, genau deshalb diese mir versagt. Wie schrecklich, wenn wir so von unserem guten Hirten denken. Er kennt unsere tiefsten Wünsche. Und er weiß, Er weiß, was gut ist für uns. Und das Beste, was wir tun können, ihm unser Herz so weit, wie es nur geht, zu öffnen. Er aber kannte ihre Gedanken. Dann diese Frage im Vers 9. Und ich möchte euch weitergeben und euch fragen, darf man am Sabbat Gutes tun, das Leben retten? Darf man das? Ja, natürlich. Und darf man am Sabbat Böses tun und das Leben verderben? Darf man das? Nein. Nein. Darf man das an irgendeinem anderen Tag? Nein. Aber was haben die Priester, die Pharisäer und die Schriftgelehrten denn getan? Hier an diesem Sabbat. Das sagt ihnen der Herr Jesus mit dieser Frage. Genau das. Böses. Überaus Böses. Was hat der Herr Jesus getan? Und jetzt Vers 10, und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Wie wohl hat der Herr Jesus sie im Kreis herum alle angeschaut? Ich bin so froh, dass Markus uns das genau berichtet. Markus 3, Vers 5. Und indem er sie ringsum mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Wisst ihr, wir können manchmal etwas von diesem Zorn auch selber merken. Von diesem, vielleicht in Form, einfach von Empörung. Ich muss zugeben, mir geht es immer wieder mal so. Empörung über verhärtete Herzen, über tote Religiosität, über kalte, leblose Frömmigkeit. Ich bin ganz ehrlich, Empörung darüber. Und Jesus befiehlt jetzt dem Invaliden. Und er gehorcht. Was passiert? Augenblicklich geheilt. Wisst ihr, mit dem Gebot Jesu, mit dem Auftrag Jesu an ihn, war sogleich auch die Kraft da. Genau gleich bei uns. Mit seinem Auftrag an uns ist sogleich auch die Kraft da, zu tun, zu handeln, zu gehorchen. Wie oft tun wir Gottes Willen nicht, seinen Auftrag nicht, weil wir im Voraus schon festlegen, ich habe keine Kraft dazu. Das ist richtig. Hast du nicht, habe ich nicht. Aber wenn der Auftrag von ihm, wenn das Werk von ihm vorbereitet ist, dann wird auch die Kraft da sein. Aber ganz auf eine andere Art, als wir das uns oft wünschen, dass wir dann diese Helden sind, die jetzt da wirken in diesem vorbereiteten Werk. Da wird seine Kraft sofort weichen. Und dann meinen wir wieder, er sei das Problem. Es stimme halt doch nicht, dass die Kraft sofort da ist. Nein, wir sind das Problem. Und dann noch Vers 11. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt. Und trachtete nur noch danach, wie sie ihn umbringen können, wissen wir. Wichtig ist zu beachten, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten hier erst jetzt mit Unverstand erfüllt wurden. Nämlich erst nach Vers 7, wo es hieß, dass sie ihm auflauerten, wo die ganze Bosheit in ihrem Herzen schon da war. Was passierte jetzt? Jetzt wurde es noch schlimmer. Sie wurden mit Unverstand erfüllt. Es ist nie so, dass Gott jemanden mit Herzenshärtigkeit erfüllt, mit Unverstand aus dem Nichts. Ich kann euch sagen, er tut es. Leute erfüllen mit diesen Dingen, aber nie aus dem Nichts. Das hat immer eine Vorgeschichte. Wie traurig, wenn wir auch bei uns beobachten, wie Menschen mit Unverstand erfüllt werden. Du kannst mit der Schrift argumentieren, es nützt nichts. Sie können es nicht mehr verstehen. Aber das hat eine Vorgeschichte, wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das ist ganz sicher. Also auch an diesem Sabbat hat der Herr nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. Er hat keine Arbeit getan gegen Gottes Willen, sondern er hat nur wenige Wörtlein geredet. Strecke deine Hand aus. Und war damit Gottes Willen gehorsam. Ja, die Zeit ist um, wir möchten aber sicher weiterfahren auch mit diesem Thema des Sabbats. Dass nicht irgendjemand kommen kann und uns vorwerfen, beschuldigen, ihr haltet den Sabbat nicht. Wir wollen biblisch aus dem Ärmel nur so argumentieren können mit dem Wort Gottes. Dazu sind wir aufgefordert, in der Schrift zu forschen und Red und Antwort zu stehen, gemäß der gesunden Lehre des Neuen Testamentes. Da beten wir, dass der Herr uns ausrüstet, dass wir wachsen können darin. Wisst ihr, die Wellen, die Wogen des Angriffes, Sogangriffe, die kommen eine nach dem anderen. Es wird nicht besser, es wird zunehmen. Und wir wollen ausgerüstet sein in der Schrift, im Wort Gottes. Beten wir darum. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, dir sei Lob und Dank für dein Wort, das du gegeben hast. Für den lebendigen Geist Gottes, der in uns ist, Herr, und der uns führt in alle Wahrheit. Dass du allein Kraft hast, uns zu erhalten, zu bewahren, bis zu dem herrlichen Ziel. Bei dir, dass du erfüllst, was du verheißen hast, dass du uns willst vollenden in deiner Gegenwart, Herr. Wir danken dir, dass wir zu dir dürfen gehören, dass wir auch dürfen so gewaltige Glaubensvorbilder haben, wie ein David, wie ein Paulus, wie ein Bruder Michael Sattler vor 490 Jahren, Herr. Wir danken dir, du treuer Herr, für all deine Zeugen, die du dir bereitet hast. O Herr, bitte hilf, dass wir auch zu solchen Zeugen werden dürfen. In deiner Gnade, treuer Herr. Amen.